Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Last- und Lieferwagen liefern jeden Tag, doch beim Klimaschutz muss der Verkehr insgesamt liefern. Gefragt sind Einsparungen beim CO2. Heute soll eine Kommission beim Bundesverkehrsminister Vorschläge dafür liefern. Im Interview mit dem Verkehrswissenschaftler Frederik Rudolf vom Wuppertal-Institut für Umwelt, Klima, Energie loten wir gleich die Potenziale dafür aus. Anschließend geht es um das Potenzial von smarter Technik. Das Rathaus auf Borkum setzt darauf beim Energiesparen. Die Gaspreise steigen wieder. Wohin die Reise geht und wie Sie reagieren können, darüber ein Interview mit Lundquist Neubauer vom Online-Portal Verivox. Wir informieren Sie darüber, wie Südkorea sein Feinstaubproblem in den Griff bekommen will, und beschließen die Sendung mit einem Verbrauchertipp über Kamine und Holzöfen. Um rund 70 Millionen Tonnen soll die Emission des Treibhausgases CO2 aus dem Verkehr im nächsten Jahrzehnt sinken. Das ist mehr als ein Drittel gegenüber dem heutigen Stand von ungefähr 170 Millionen Tonnen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist bisher vor allem dadurch aufgefallen, dass er Vorschläge zurückgewiesen hat, etwa die Idee, mit einem Tempolimit auf Autobahnen Treibhausgase einzusparen. Welche er umsetzen wird, das dürfte sich in nächster Zeit zeigen. Frederik Rudolf beschäftigt sich beim Wuppertal-Institut mit dem Verkehrssektor. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, wo aus seiner Sicht die größten Einsparpotenziale liegen.
Die größten Einsparpotenziale liegen in der Verkehrsverlagerung, also die Verlagerung weg vom Pkw hin zum ÖPNV und zum nicht motorisierten Verkehr und auch in der Fahrzeugeffizienz. Also wir sollten in Zukunft kleinere Autos haben, leichtere Autos haben und auch einen Antriebswechsel vornehmen.
Bleiben wir mal bei der Verkehrsverlagerung. Lassen sich die Menschen denn lenken und wenn ja, wie soll das gehen?
Sie brauchen Anreize natürlich, also mehr ÖPNV, mehr Bahnverkehr. Also beispielsweise ist ja in den letzten Jahrzehnten sehr wenig auch in die Infrastruktur der Bahn investiert worden. Da muss nachgelegt werden. Da sind die Gewinne der Deutschen Bahn in den letzten Jahren immer auch in die Tochtergesellschaften geflossen. Und sie müssen natürlich auch fordern, also im Prinzip das Auto teurer machen, sodass der Umstieg dann auch eingefordert wird, wenn man so möchte.
Sie sprachen auch von besseren Autos. Sparsameren Autos, wie stellen Sie sich das vor? Ist das der Wechsel zum Elektroauto oder ist das herkömmliche Auto anders?
Also das Auto sollte zunächst mal kleiner werden, dadurch wird es sparsamer. Wenn es kleiner wird, dann kann man auch besser den Elektromotor einsetzen, weil einfach weniger Energie verbraucht wird und die Batterie weniger Energie speichern kann. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, also die Scheuer-Kommission wird möglicherweise auch ein Szenario mit synthetischen Kraftstoffen vorstellen. Synthetische Kraftstoffe sind im Prinzip das gleiche wie fossile Kraftstoffe, nur eben über erneuerbare Energien und einen Syntheseprozess, also verschiedene Umwandlungsprozesse hergestellt und können CO2-neutral sein. Deshalb allerdings haben sie durch die verschiedenen Umwandlungsprozesse auch einen hohen Wirkungsgradverlust und sind deshalb sehr teuer und benötigen sehr viel Kapazitäten an erneuerbaren Energien.
VW setzt ja voll auf das Elektroauto. Diesen Schwenk würden Sie so nicht unterstützen?
Doch, das kann ich sehr wohl unterstützen. Also das Elektroauto, wie gesagt, ist sehr energieeffizient und eben über erneuerbare Energien auch dann CO2-neutral zu fahren.
Sie sprechen vor allem von kleineren Fahrzeugen, aber die Menschen möchten immer größere. Wie kommt das und wie lassen Sie sich davon abbringen?
Naja, also das ist natürlich marktgetrieben. Also größere Autos sind möglicherweise, haben den Anschein, auch komfortabler zu sein. Also man müsste natürlich dann auch größere Autos entsprechend mehr besteuern. Und dann würden sich die Menschen überlegen, ob es überhaupt sich lohnt, ein größeres Auto anzuschaffen.
Das heißt, Sie fordern eine Verteuerung des Individualverkehrs. Wie soll die laufen?
Das kann über Zulassungs- und Umlaufsteuern passieren auf Basis des Energieverbrauchs. Also Zulassungssteuern gibt es beispielsweise schon in Dänemark. Die werden da über den Preis wirksam. Also je teurer ein Auto ist, und große Autos sind nun mal teurer, desto höher muss dann auch die Steuer entrichtet werden. Umlaufsteuern, das ist dann die typische Kfz-Steuer, die kann auch auf Basis des Energieverbrauchs dann verteuert werden.
Welche Erhöhungen sind denn Ihrer Ansicht nach erforderlich, damit diese Umlenkung wirkt?
Das ist empirisch nicht so leicht zu sagen, weil wir dieses Niveau noch nie hatten. Aber ich würde mal sagen, es muss schon signifikant sein. So signifikant, dass es eben auch im Portemonnaie zu spüren ist. Also ganz genaue Zahlen kann ich Ihnen dazu jetzt leider nicht sagen.
Die Grünen sind ja mal mit der Forderung nach 5 Mark für den Liter Benzin, umgerechnet 2,50 Euro, sehr baden gegangen. Halten Sie das denn für durchsetzbar?
Naja, also die Frage ist, was Sie machen wollen. Wenn Sie die CO2-Emissionen senken wollen, dann müssen Sie irgendwo anfangen. Das schaffen Sie eben über kleinere Autos, also effizientere Autos. Das schaffen Sie über Verlagerungseffekte. Und die sind in der Regel auch volkswirtschaftlich sehr mit hohem Nutzen verbunden. Das sind ja reine Lenkungssteuern. Das Geld, was dann in die Staatskasse fließt, kann ja auch wieder zurückverteilt werden. Also insofern, ich halte von diesen Vorschlägen sehr viel.
Was erwarten Sie denn, was die Kommission, die heute tagt, liefern wird?
Ich erwarte verschiedene Szenarien. Ein Szenario wird es zum Beispiel wahrscheinlich zu den synthetischen Kraftstoffen geben. Es sollte aber auch Szenarien geben, wo eben eine signifikante Verkehrsverlagerung stattfindet. Ich sage jetzt mal möglicherweise im Umfang von 30% innerhalb der nächsten 10 Jahre. Also ob sie das vorschlagen wird, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und da müssen wir mal schauen, welche politischen Prioritäten gesetzt werden.
Der Verkehr hat bisher im Klimaschutz noch gar nicht geliefert. Die CO2-Emissionen sind nicht gesunken in den vergangenen Jahrzehnten. Erwarten Sie denn realistisch, dass sich das ändert oder wird es weitere Verzögerungen geben?
Ganz realistisch gesehen muss man zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass es weitere Verzögerungen gibt.
Der Verkehrswissenschaftler Frederik Rudolph vom Wuppertal-Institut will den Verkehr umlenken und das Auto teurer machen, um die Klimaziele zu erreichen. Das Interview mit ihm haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben bei der Energiewende. Sie soll ja nicht nur bei der Energieerzeugung und im Verkehrssektor stattfinden, sondern unter anderem auch in unseren Gebäuden, in Wohnhäusern, aber auch in Büros und in Rathäusern. Der Löwenanteil des Energieverbrauchs geht dabei auf die Heizung zurück. Geheizt wird ja nach wie vor überwiegend mit Öl oder Gas vor allem. Auf die Dauer soll Strom die Energiequelle für die Heizung sein, doch wichtig ist dabei, den Verbrauch insgesamt zu verringern. Und dabei geht es nicht nur um Dämmung, sondern auch um die Digitalisierung. Hier ist einiges drin. Die Verwaltung der Nordseeinsel Borkum lotet derzeit in einem Pilotprojekt das Potenzial aus. Felicitas Böselager sagt Ihnen mehr dazu.
Wer über den knarzenden Holzboden des über 100 Jahre alten Rathauses von Borkum geht, dem fällt sicher nicht der Begriff Smart Rathaus ein. Aber genau das soll das Rathaus jetzt werden. Smart. Durch die Digitalisierung soll Energie gespart und die Umwelt geschont werden, erklärt der stellvertretende Bürgermeister Frank Pahl.
Das betrifft Wärme-Kälteversorgung und Verteilung, Lüftung, Klimatisierung zum Beispiel, Beleuchtung innen und außen, Heizung.
Das Projekt wird von der Deutschen Umwelthilfe und dem Bundesumweltministerium gefördert. Sie haben deutschlandweit 5 Städte ausgewählt, mit denen sie ein Modell für Kommunen in ganz Deutschland entwickeln wollen, erklärt Steffen Holzmann, der das Projekt bei der Deutschen Umwelthilfe betreut.
Es ist ja auch so, dass beim Klimaschutz insgesamt das Thema Gebäude ein ganz großes ist. Die Wärmewende, wie wir sie bezeichnen, ist ein noch deutlich dickeres Brett als die Energiewende. Und gerade an der Stelle haben wir versucht einzuhaken und eben diesen kleinen Kommunen zu helfen, sich selbst zu helfen.
Kleinen Kommunen fehlt häufig das Wissen und das Personal, um sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, sagt Holzmann. Eine kluge Automatisierung kann Kommunen dann aber entlasten.
In den meisten Kommunen ist es zum Beispiel so, dass der Hausmeister zu Beginn der Winterferien einmal durch die Gemeinde fährt und Heizungen in den Sparbetrieb schaltet und dann am Ende der Ferien kurz vorher da wieder seine Runde dreht und die Heizungen wieder nach oben fährt. Das ist natürlich im Prinzip schon mal in die richtige Richtung gedacht. Es ist aber so, dass für kürzere Unterbrechungen ein solcher manueller Betrieb nicht wirtschaftlich ist.
So werden manche Gebäudeteile zum Beispiel auch außerhalb der Ferien nicht durchgängig gebraucht. Um das zu lösen, könnte man dem Steuerungssystem einen Nutzungsplan zur Verfügung stellen. Bestenfalls, sagt Holzmann, schont die Automatisierung die Umwelt und den Geldbeutel der Kommune. In den 5 Modellkommunen wurden jeweils 3 verschiedene Gebäude ausgewählt. In Borkum sind es das Rathaus, der Kindergarten und eine Schule geworden. An anderen Orten wurden zum Beispiel auch ein Festsaal und ein Schwimmbad in das Projekt aufgenommen. So erhofft sich die Deutsche Umwelthilfe ein besonders vielfältiges Testfeld.
Bei Borkum war es zum Beispiel die Insellage, die uns durchaus interessiert hat, weil man einfach hier in einer Form von Labor Dinge ausprobieren kann, die man in einer vernetzteren Kommune, die stärker an einen Landkreis angebunden ist, die stärker an Nachbarkommunen angebunden ist, so gar nicht machen kann.
Für die Borkumer stellt das Rathaus eine ganz besondere Herausforderung dar, sagt Frank Pahl.
Ja, es ist wirklich ein Spagat zwischen Moderne und denkmalgeschützten Gebäude. Ja, aber dem Denkmalschutz muss natürlich auch Rechnung getragen werden, gerade bei solch einem Gebäude.
So können hier zum Beispiel nicht überall neue, energiesparende Fenster eingebaut werden. Ein Problem, das sicher viele Kommunen Deutschlands haben. Trotzdem lässt sich sparen, sagt Holzmann.
Bei Gebäuden, die eine Verwaltungs- oder eine Schulcharakteristik haben, im Bereich elektrische Energie zwischen 15% und 20% gegenüber dem Standard eingespart werden können, beim Heizbetrieb sogar bis zu 30%. Das klingt jetzt erstmal nicht nach viel, es hat aber den großen Vorteil, dass das funktioniert, ohne die Heizungsanlage auszutauschen, ohne die Wände zu dämmen. Das heißt, alle diese Spareffekte kommen noch obendrauf.
Frank Pahl hofft, dass Borkum auf diese Weise zum Vorbild für andere Gemeinden wird.
Natürlich mit dem Ziel, die Ergebnisse aus diesem Projekt dann auch auf die anderen 10.000 kleineren und mittleren Kommunen zu transportieren. Wir werden dann hier Leuchtturm sein und werden offensichtlich dann auch eine entsprechende Außenwirkung haben.
Borkum als Leuchtturm, das war ein Beitrag von Felicitas Böselager. Wer mit Gas heizt und vielleicht auch kocht, konnte sich seit Jahren über eine sinkende Gasrechnung freuen. Seit ungefähr 5 Jahren sind die Preise kontinuierlich abgebröckelt, doch diese schönen Zeiten, sie sind wohl vorbei. Seit ungefähr einem halben Jahr hat sich der Wind gedreht und immer mehr Versorger erhöhen die Preise. Über das Ausmaß und über Reaktionsmöglichkeiten spreche ich jetzt mit Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox. Guten Tag, Herr Neubauer.
Schönen guten Tag.
Herr Neubauer, wie stark ist denn der Preisanstieg?
Ja, also wir erleben tatsächlich einen sehr, sehr starken Preisanstieg. Allein in den letzten 6 Monaten hat sich Gas um etwa 10% verteuert. Ich kann es ja mal in einer kleinen Beispielrechnung aufmachen. Eine dreiköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden, die zahlt heute etwa 1.220 Euro für Gas und vor 6 Monaten waren es noch über 100 Euro weniger.
Haben Sie Vorstellungen, wie das kommt, was die Ursachen sind?
Ja, also die Versorger begründen das ja auch mit höheren Beschaffungskosten. Die lagen im letzten Jahr etwa 30% über dem des Vorjahres. Das heißt, die Versorger haben höheren Kostendruck und geben das dann an die Verbraucher weiter.
30% Preisanstieg und 10% Preiserhöhung, das hört sich mäßig an. Heißt das, dass da noch was kommt?
Ja, also wir haben, also Versorger müssen ja Preisänderungen 6 Wochen vor dem Wirksamwerden der Preisänderung ankündigen. Und für April und Mai haben auch schon 27 Grundversorger Preiserhöhungen von rund 10% angekündigt. Das heißt, man kann sagen, in den nächsten Wochen geht es auf jeden Fall weiter nach oben.
Auch für die, die schon eine Preiserhöhung verkraften mussten, wird es weitere geben? Oder was
naja,
ist da Ihre
also
Erwartung?
Verträge gelten ja dann in der Regel doch 12 Monate. Also wer jetzt gerade eine Preiserhöhung bekommen hat, der hat dann erstmal Ruhe. Aber ja, für alle anderen könnte es dann doch noch die ein oder andere Preiserhöhung geben.
Man kann ja wie beim Stromanbieter auch beim Gasanbieter einfach durch den Anbieterwechsel sparen. Wie groß ist denn da das Potenzial?
Das Potenzial ist tatsächlich sehr groß. Also eine Familie, die bisher noch nie gewechselt ist, die ist in einem Grundversorgungstarif. Das ist der teuerste Tarif, den es so gibt auf dem Markt. Der kostet im Durchschnitt derzeit 1.426 Euro. Und im günstigsten sind wir bei unter 1.000 Euro, also für die gleiche Menge. Das heißt, wir sind beim Sparpotenzial von rund 450 Euro im Jahr. Und das ist schon sehr viel. 2/3 aller Kunden sind auch noch beim Grundversorger. Das heißt, ja. Da könnte es sich durchaus mal lohnen, darüber nachzudenken, den Anbieter zu wechseln.
Wenn ich jetzt einen Anbieterwechsel überlege, worauf sollte ich achten? Gibt es da Vertragsklauseln, die besonders wichtig sind?
Ja, also genau, der Preis ist vielleicht nicht immer das wichtigste Argument. Die Tarife auf den ersten Plätzen unterscheiden sich auch oft nur um wenige Euro. Das heißt, da sollte man auch darauf achten, dass der Vertrag möglichst fair ist. jetzt gerade, weil wir auch, wir haben zwar einen großen Gaspreisanstieg, sind aber verhältnismäßig günstig unterwegs. Das heißt, wer sich jetzt Gas sichert, sollte möglichst eine lange Preisgarantie wählen, sodass die günstigen Konditionen von heute auch morgen noch gelten.
Wie lange kann man sich den günstigen Preis sichern?
Also 12 Monate sind die Regel, aber es gibt auch Tarife, die eine 2 Jahre Preisgarantie haben. Also da kann man sich längerfristig günstigen Gas sichern.
Im Stromsektor gab es auch Anbieter, die wenig seriös waren, sind auch immer wieder welche pleite gegangen. Gibt es solche Tendenzen auf dem Gasmarkt auch?
Solche Tendenzen sind mir nicht untergekommen. Wir haben ja auch Wir haben quasi Verivox Verbraucherschutzkriterien, das heißt, unerfahrene Verbraucher sehen auf den ersten Blick nur Anbieter, die bestimmte Kriterien erfüllen, also möglichst fair sind, eine Preisgarantie haben, gute Kundenbewertung, also da muss man sich keine Sorgen machen.
Gibt es auf dem Markt auch Ökogastarife für besonders umweltbewusste Kunden und inwiefern sind die besser?
Genau, also die gibt es auch, Bio- und Klimagastarife. Da habe ich auch mal nachgeschaut. Da sind wir, wer aus der Grundversorgung wechselt, auch noch bei einer Ersparnis von 400 Euro. Also man kann auch mit einem ökologischen Gewissen Geld sparen. Von daher durchaus empfehlenswert.
Lundquist Neubauer war das vom Vergleichsportal Verivox zu den steigenden Gaspreisen. Herzlichen Dank. Über Stickoxide und Feinstaub haben wir in den vergangenen Monaten immer wieder berichtet und dabei wurde auch auf das Ausland verwiesen. Viele Staaten, gerade in Asien, seien viel schlimmer betroffen. Und in der Tat, Menschen mit Tüchern oder Feinstaubmasken vor Mund und Nase deuten darauf hin, dass etwa China oder Indien sehr viel schlechtere Luft haben als wir. Die Auswirkungen auf die Gesundheit sind allerdings entsprechend. Ein massives Feinstaubproblem hat auch Südkorea und es sorgt für politische Kontroversen. Katrin Erdmann berichtet von dort.
오늘 중부지방을 중심으로 미세먼지 농도가 높겠습니다.
Die Meteorologin im südkoreanischen Fernsehen teilt mit, was die meisten ohnehin wissen. Die Feinstaubbelastung in Seoul ist mal wieder hoch. Besser, man trägt eine Atemschutzmaske. Misemonji, was in deutschen Ohren harmlos klingt, ist zur großen Belastung für die südkoreanische Regierung von Präsident Moon Jae-in geworden. Lee Jin guckt jeden Morgen erst einmal, ob wieder dicke Luft ist.
Heute Morgen war es nicht ganz so schlimm. Aber es ist ein großes Problem, deshalb trage ich auch immer zur Sicherheit eine Maske.
Wie der 22-Jährige sieht es auch dieser Student. Es muss eine Lösung her.
Es ist ein echtes Problem und die Regierung muss das mit China und anderen Staaten klären, für unser Land, für uns.
China wird mit seinen Kohlekraftwerken auch von Südkoreas Regierung als Hauptumweltverschmutzer gesehen. Jung Sun Woo, Professor für Luftverschmutzung und Klimawandel an der renommierten Konkuk-Universität in Seoul, rückt das erstmal gerade.
Im Jahresdurchschnitt belegen Studien, dass nur knapp die Hälfte der Luftverschmutzung bei uns auf China zurückzuführen ist. Für den Rest sind wir selbst verantwortlich. Wir haben also noch richtig viel zu tun.
That means over half is domestic. So we have a lot of work to be done.
Er hat einen simplen Vorschlag, darauf zu achten, dass sich jeder an bestehende Regeln und Vorschriften hält.
Das wirklich große Problem ist es, diese auch durchzusetzen. Es gibt ja genügend Emissionsgrenzwerte, an die sich Unternehmen halten müssten. Sie kennen das ja selbst von Volkswagen. Aber genau darum geht's. Die müssen eingehalten werden. Das ist ein Riesenthema.
Mehr als 40% der Gesamtenergie Südkoreas stammen derzeit aus Kohlekraftwerken. Hinzu kommen die vielen Dieselautos. Sie machen laut John Lee vom Umweltschutzverband Korea 43% aller Fahrzeuge aus. Die Regierung müsse ihren Verkauf einschränken und viel schneller auf erneuerbare Energien umsteigen, fordert der Umweltschützer.
Es ist wirklich enttäuschend, dass die Regierung bis 2030 nur 20% erreichen will und bis 2040 40%. Wir denken, das reicht nicht, um die globale Erwärmung und die Luftverschmutzung zu stoppen.
Frank Reispermann hilft mit seiner Organisation Global Green Growth, Ländern ihre Wirtschaft nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten, auch Südkorea. Er sieht ein Bemühen, zum Beispiel in der Hauptstadt Seoul, sagt aber gleichzeitig:
Die ersten Elektrobusse sind auf den Straßen. Es gibt Pläne, insgesamt 3000 weitere Busse zu kaufen. Also ich würde nicht sagen, dass nichts passiert. Aber jeden Tag mehr, an dem wir diese Luft einatmen müssen. Meine Kinder nicht draußen Fußball spielen können. Da sehen wir schon Möglichkeiten, schneller zu handeln.
Zum Beispiel dadurch, dass man Strompreise anhebt und Kosten für Solarenergie senkt. Auch müsse die koreanische Industrie noch erkennen, dass sich mit Umweltschutz Geld verdienen lässt und neue Arbeitsplätze entstehen können, so Reisbermann von Global Green Growth.
Aus Südkorea war das ein Beitrag von Katrin Erdmann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Heizsaison geht gerade zu Ende, doch nach dem Winter ist vor dem Winter. Und wer daran denkt, die Heizung durch einen Ofen oder Kamin zu ergänzen, sollte jetzt mit der Planung anfangen, denn so eine Investition braucht ihre Zeit. Es gibt viele Varianten und einiges zu beachten, auch beim Thema Feinstaub. Mehr dazu im Verbrauchertipp von Peter Dickmeier.
Die Grundsatzentscheidung fällt vorab. Soll der Kaminofen festgemauert oder ein fertiger Ofen im Raum aufgestellt werden? Der Unterschied liegt zum einen im Wirkungsgrad. Er ist bei einem festen Ofen höher und andererseits im Preis. Enrico Hule ist Ofenbauer aus Überzeugung.
Was möchte ich mir leisten auf Dauer? Stellen Sie einen Kaminofen hin für, sagen wir mal, fangen wir vernünftig an, 2.500-3.000 Euro brauche ich schon, um ein vernünftiges Gerät zu bekommen. Wenn ich anfange, müssen wir da in fünfstelligen Bereich gehen.
Dafür bekommt man aber ein individuelles Unikat, das auch deutlich länger hält als ein freistehender Fertigofen. Aber die höhere Investition ist nicht in jedem Fall die bessere Lösung.
Wenn mir einer sagt, ich will im Monat einmal Feuer gucken, brauche ich keinen Ofen bauen. Hat keinen Sinn. Steht in keinem Verhältnis.
Denn es ist nicht nur der Anschaffungspreis, sondern auch die Folgekosten wie Wartung und Reinigung einer Feuerstelle zu berücksichtigen. Des Weiteren sollte man sich darüber informieren, wie eine offene Feuerstelle richtig zu bedienen ist. Denn ein falsches Befeuern erhöht die Gefahr eines Kaminbrandes. Aus diesem Grund sollte man schon bei der Planung jemanden wie Andreas Stommeln zu Rate ziehen. Er ist Schornsteinfegermeister im Bergischen Land.
Der Rußbrand entsteht hauptsächlich durch nasses Holz und falsches Heizen. Das heißt, Heizen unter Luftmangel. Und wenn man das Feuer nur so vor sich hinkokeln lässt zum Schwelen, dann entstehen keine Temperaturen. Und damit haben dann die Feuchtigkeit, die in jedem Brennstoff ist, die Möglichkeit, sich als Hart- oder Glanzruß, nennt man das, im Schornstein abzusetzen.
Und weil der brennbar ist, kann das fatale Folgen für den Schornstein, wenn nicht sogar das ganze Haus haben. Aber auch bei der Bemessung der Kamingröße weiß Andreas Stommeln die Antwort auf wichtige Fragen.
Welche Räumlichkeiten sind da zu heizen? Der Ofen sollte auch immer zu der Raumgröße passen. Und dann werden natürlich die ganzen brandschutztechnischen Sachen berücksichtigt. Wie ist das Haus? Ist das ein massiv gebautes Haus, ein Fertighaus, Fachwerkhaus, wo mit Holzbalken zu rechnen sind? Und dementsprechend geht es da eben auch um die Brandschutzabstände, die eingehalten werden müssen.
Wo Feuer ist, da ist auch Rauch und der verursacht Emissionen, zum Beispiel durch Feinstaub. Jedoch halten Geräte, die heute auf dem Markt sind und eine TÜV-Zertifizierung haben, die vom Gesetzgeber vorgegebenen Grenzwerte ein. Andreas Stommeln weist aber darauf hin, dass das dennoch den Betreiber nicht davon entbindet, seinen Kamin fachgerecht zu betreiben, wenn die Emissionswerte nicht unzulässig hoch ansteigen sollen.
Natürlich wird das beeinflusst auch durch den Brennstoff. Wenn man jetzt naturbelassenes, trockenes, stückiges Holz verheizt, wie der Hersteller in seiner Angabe vorgibt, dann hat man eigentlich wenig mit den Emissionen zu tun, weil dann hat man eine saubere, gute Verbrennung.
Apropos Holz. Ein Aspekt wird leider auch immer wieder übersehen.
Man muss die Möglichkeit haben, auch Holz zu lagern. Wenn man also mit Holz heizen will, reicht es nicht, dass man irgendwo draußen 2 Quadratmeter Garten hat, weil es muss mindestens 2 Jahre ablagern. Man hat also immer für 2 Jahre Vorrat an Holz da, was erstmal trocken werden muss.
Mit dem Verbrauchertipp von Peter Dickmeier geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Sie können den Verbrauchertipp und die anderen Beiträge dieser Sendung in unserer Audiothek-App nachhören und zum Teil auch im Internet unter deutschlandfunk.de nachlesen. Hier erwartet Sie gleich Silvia Engels mit den Informationen am Mittag und da geht es unter anderem um den Bericht von US-Sonderermittler Mueller.